Das könnte auch eine Quintessenz der Predigt sein. Dein Licht scheine durch uns und mich. Ja, letzten Sonntag erlebten wir aus meiner Sicht einen sehr denkwürdigen Sonntag. Ja, ich war sehr, ich war sehr angefasst, sehr bewegt und schockiert, was mit Christen, die in der Verfolgung leben, passiert. Und ich war auf der anderen Seite so dankbar, was die durch Gottes Kraft aushalten. Wie sie festhalten an ihrem Glauben und wie sie sich ins Gefängnis werfen lassen dafür. Und Wunder passieren auch, das haben wir ja gesehen. Ja, heute zurück, ich möchte sagen, in den Alltag des ersten Korintherbriefs. Viertes Kapitel. Vorletzte Woche gab es eine Predigt über Verse 8 bis 13 und heute schließen wir an mit 14 bis 21. Wenn ihr Bibel dabei habt, könnt ihr das ja auch gerne schon mal aufschlagen. Kurze Zusammenfassung vom vorletzten Sonntag. Paulus sticht in einen Luftballon, in ein aufgeblasenes Korinth. Die Korinther dachten, sie seien jemand. Sie seien Elite-Christen und sie bräuchten keine Unterweisung mehr. Sie bräuchten keinen geistlichen Rat mehr. Und sie können schon herrschen ohne Paulus. Aber er deckt dieses Trugbild schonungslos auf, auch mit Hilfe von beißender Ironie, sage ich mal. In einem Kommentar hatte ich vorletzten Sonntag schon gesagt, stand heiliger Sarkasmus. Warum tut Paulus so etwas? Warum geht er die Korinther so hart an? Und die Begründung dafür, die finden wir schon im ersten Vers unseres heutigen Textes, den ich jetzt mal lese. 1. Korinther 4, Verse 14 bis 21. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Es haben sich aber einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in aufgeblasenen Worten, habe ich ergänzt, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Ja, Paulus geht die Korinther hart an, nicht um sie zu beschämen, nicht um sie zu beschämen, nicht um sie niederzumachen und zu erniedrigen, das ist nicht sein Zweck, sondern er will sie aufbauen. Er will etwas Falsches, was da ist, zerstören und etwas Neues aufbauen. Er möchte, und das könnt ihr ruhig als Leitlinie auch dieser Predigt sehen, er möchte, dass Christus in ihnen Gestalt annimmt, wie er das auch sicher von uns gewollt hätte. Christus soll in ihnen Gestalt annehmen, er möchte sie auferbauen, weil sie seine geliebten Kinder sind. Die Liebe treibt ihn dazu. Deshalb ist das sein innigster Wunsch. Er möchte, dass Christus Gestalt annimmt in ihnen. Da sind wir beim Thema. Vers 15. Denn wenn ich auch 10.000 Lehrmeister hättet, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Ein steiler Satz, oder? Also, was ich zuerst gedacht habe, ich habe euch gezeugt in Christus Jesus, sagt er. Ich, Paulus, ich habe euch gezeugt. Ich habe gedacht, Paulus, warum bist du da so großspurig? Du hast doch eben die Korinther ermahnt und vor ihrer Überheblichkeit gewarnt. Was sagst du denn hier? Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke war ein ganz anderer. Was du da gerade gelesen hast, Werner, das ist Wort Gottes. Ja, es ist wahr, das ist Wahrheit. Paulus hat die Korinther gezeugt durch das Evangelium. Schon erstaunlich, weil wir doch wissen, dass Gott der Vater aller Dinge ist. Er hat alles geschaffen. Es ist großartig, wenn man das mal überlegt. Ich schweife ein wenig ab, aber das muss ich jetzt machen. Wenn man das mal überlegt, was Gott alles geschaffen hat. Es gab eine Schöpfung vor dieser Schöpfung. Am Anfang war Gott allein mit dem Sohn und dem Geist. Es drehte sich alles um den Vater und den Sohn und den Geist. Und dann hat der Vater die unsichtbare Welt geschaffen. Und dann hat er erst uns geschaffen, diese Welt, das Universum, und vielleicht gibt es mehrere, und die Sterne natürlich, die gehören dazu, und die Erde, die dazu gehört, und die Menschen, die darauf sind, und die Pflanzen hat er geschaffen, und die Tiere hat er geschaffen, und das Denken hat er geschaffen. Alle Dinge hat er gemacht. Er ist die Quelle für alles. Nicht das Böse. Und er ist auch der geistliche Vater von all seinen Kindern. Von ihm wird jede Vaterschaft her benannt, so haben wir es gehört. Ins Dasein gerufen, jede Vaterschaft. Auch die geistliche. Kurzer Beleg aus der Schrift. Es geht um Gottes geistliche Vaterschaft. Wir gehen jetzt nicht durch alle Details dieser Verse. Sie sollen euch nur auf der Projektion, sie sollen euch nur ein wenig zur Orientierung dienen. Nach seinem Willen, sagt Jakobus in Kapitel 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und Jakobus redet hier vermutlich oder auch sicher zu Judenchristen, die Christen waren. Und er sagt zu ihnen, ihr in eurem Christsein seid gezeugt worden durch Gottes Wort. Er ist euer Vater. Auch Johannes 1, Verse 12 bis 13 macht sehr klar, dass Gott der geistliche Vater seiner Kinder ist. Alle aber, die ihn, nämlich Christus, aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, geht es dann weiter, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches. Das heißt also nicht durch Menschen Macht und Kraft, nicht infolge von Abstammung, nicht infolge von Menschenworten, sondern aus Gott geboren sind. Es wird hier so klar, dass Gott der geistliche Vater aller seiner Kinder ist. Er ist die Quelle nach ihm. Ihm verdankt jedes Kind Gottes seine geistliche Existenz. Und was sagt Paulus dazu? Der ja zu den Korinthern gesagt hat, hey, ich habe euch gezeugt. Was sagt er dazu? Er sagt das Gleiche. Es wird vielleicht hier aus diesen Versen nicht so ganz deutlich. Ich lese sie trotzdem mal vor. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, vor dem alle Dinge sind und wir in ihm. Und man wird direkt feststellen, dass Paulus hier auch die geistliche Vaterschaft meint, nicht nur die schöpferische im materiellen Sinne, sondern auch die geistliche Vaterschaft, wenn man nämlich an Galater 6, 15 denkt, wo Paulus von der neuen Schöpfung in uns spricht, nämlich unserer Wiedergeburt als Christen. Und die geht zurück auf den einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir in ihm. Soweit zur Vaterschaft Gottes, weil hier in dem Text geht es im Wesentlichen um die Vaterschaft des Menschen, die geistliche Vaterschaft. Darüber reden wir gleich auch. Lasst mich nur gerade etwas in Klammern sagen. Unsere Welt, die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, haben diese Vaterschaft verloren. Sie haben auch die Sohnschaft verloren, nämlich ihre gegenüber dem Vater. Sie sind abgekoppelt von dem Vater. Sie haben ihm den Rücken zugewandt. Der Stecker ist gezogen. Die Verbindung ist weg. Und liebe Freunde, deshalb und liebe Gemeinde, deshalb ist es nicht verwunderlich, welch gestörte Vaterbilder wir haben oder viele Menschen haben. Welch gestörte Vaterbilder und welch gestörte Väter es gibt und Vaterrollen. Jesus ist gekommen, das zu heilen. Weil er der Sohn ist, der uns versöhnt mit dem Vater, der unsere Sohnschaft herstellt oder wiederherstellt. Wenn die wiederhergestellt ist, wenn da die Verbindung wieder da ist, dann dürfen wir auch, ja, wie soll ich sagen, dann gibt es auch für uns menschliche Väter Hoffnung. Klammer zu. Jetzt kommen wir zur geistlichen Vaterschaft beim Menschen. Wenn auch von Gott alle Vaterschaft kommt, so bleibt Paulus trotzdem bei diesem Wort, hier wird es nochmal angezeigt, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Paulus entscheidet zwischen geistlicher Lehrmeisterschaft und geistlicher Vaterschaft. Ein geistlicher Lehrmeister ist jemand, der einen anderen im Wort unterrichtet. Rat gibt, unterweist. Ein geistlicher Vater ist einer, der andere Menschen zu Christus führt. Oder drücke ich es besser anders aus, vor dem Hintergrund dessen, was wir eben gehört haben? Den Gott gebraucht, um andere Menschen zu Christus zu führen. In diesem Sinne ist geistliche Vaterschaft gemeint bei Menschen. Gott gebraucht Menschen als geistliche Väter, um andere zu Christus zu führen. Damit ist es aber nicht getan. Also wenn ich mich richtig erinnern kann, wenn das Baby geboren ist, dann geht es erst richtig los, oder? Hegen, pflegen, schützen, bewahren, erziehen. Wenn das Baby geboren ist, geht es erst los. Geistliche Vaterschaft ist nicht nur andere Menschen zum Glauben führen. Geistliche Vaterschaft bei Menschen bedeutet, sich um sie zu kümmern, um ja darum zu kümmern, dass Christus Gestalt in ihnen annehme. Darauf kommen wir später zurück. Wieso setzt Gott Menschen als geistliche Väter ein? Ehrlich, der könnte das viel besser. Ich rede jetzt mal ganz menschlich. Der braucht uns doch nicht. Der kann das doch viel besser, viel effektiver, viel perfekter. Warum macht das nicht gleich selbst? Ich zeige euch mal was. Das ist unser kleiner Enkel Noah. Der steht, wisst ihr, wie das heißt, wo drin er da steht? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von einem Lernturm gehört habt. Das ist ein sogenannter Lernturm. Da kann das kleine Kind das hochklettern, die Stufen seht ihr nicht so genau. Da kann er die Stufen hochklettern. Und wie ihr seht, hat er damit einen Überblick über die Arbeitsplatte in unserer Küche. Und was, hier hat er jetzt einen Topf und ihr könnt jetzt nicht sehen, was da drin ist, da sind Zucchini drin, geschnitten. Und der rührt da mit dem Löffel rum. Und manchmal, wenn Helen an der Kaffeemaschine, die ihr vielleicht noch im Hintergrund seht, steht, dann nimmt die Helen den kleinen Noah mit hinein in ihr Kaffeekochwerk. Dann darf er zum Beispiel Milch in eine kleine Tasse gießen oder irgendwas machen, beitragen. Das dauert dann länger, ne, bis der Kaffee fertig ist, oder? Gott will das so. Er will, dass es länger dauert, bis der Kaffee fertig ist. Er will uns mit hineinnehmen in sein Heils- und Erlösungswerk, in das, was er tut. Wir sollen dabei sein. Wir sollen Mitarbeiter sein. Er nimmt uns mit hinein und lehrt uns, weil er uns liebt und weil er uns bei sich haben möchte. Er sagt zu dir, du bist mein Mitarbeiter. Du bist mein geliebtes Kind, das sagt er zuerst, und mein Mitarbeiter. Ich nehme dich hinein, mit in das Heilswerk, das ich vorhabe. Interessanterweise tut Gott dabei noch etwas anderes. Er setzt schwache Menschen ein, oder? Ganz Schwache setzt er ein. In einem Reich, in dem noch der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und Gott beweist seine Macht dadurch, dass er durch schwache Menschen Gemeinde baut. Wow. Ja. Ja. geistliche Vaterschaft des Paulus. Er formuliert es auch in Galater 4,19. Meine Kinder, sagt er zu den Galatern, gilt auch für die Korinther. Würde auch für uns gelten, die wir Jesus angehören. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Das ist unser Leitwort für heute. Bis Christus Gestalt gewinnt. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide. Die ersten Geburtswehen hat Paulus erlitten, als sie zum Glauben kamen. Da wurden sie wiedergeboren. Die zweiten Geburtswehen leidet er jetzt, in dem Moment, wo er das schreibt, weil er so sehr darum kämpft, dass Christus in ihnen Gestalt annehme. Das ist ein großes Ziel geistlicher Vaterschaft. Hier beweist er sich als geistlicher Vater. Ich möchte euch im zweiten Teil der Predigt, der jetzt kommt, aufzeigen einige Merkmale geistlicher Vaterschaft beim Menschen. Bei Paulus. 4 Punkte sind's. Ein geistlicher Vater ist in Christus. Ein geistlicher Vater ist Vorbild. Ein geistlicher Vater ist ein Begleiter. Ein geistlicher Vater ist ein Beter. Diese 4 Punkte. Ein geistlicher Vater ist in Christus. Da möchte ich sagen, ja klar, wo denn sonst? Leute, das ist so entscheidend wichtig. Nur wenn eine Verbindung zu Christus besteht, wenn du Rebe am Weinstock bist, wenn die Kraft, der Saft des Weinstocks in dich als Rebe hineinfließt und damit die Kraft und die Weisheit und die Güte und die Gnade Gottes in dich hineinfließt, nur dann kannst du ein geistlicher Vater werden. Dann kann deine Verkündigung, dein Zeugnis dazu führen, dass andere Menschen Christus in dir sehen. Christus in dir erkennen, die Kraft des Geistes wahrnehmen, die dieser Gott hat. Deshalb ist es wichtig, ja, ein geistlicher Vater ist in Christus. Menschliche Intelligenz kann nicht zum Glauben führen. Bildung kann nicht zum Glauben führen. Redegewandtheit kann nicht zum Glauben führen. Redekunst. Menschliche Macht kann nicht zum Glauben führen. Obwohl ich sagen muss, dass Gott alle diese Dinge benutzen kann und es auch tut. Aber es ist wichtig, dass jemand in Christus ist, als Rebe am Weinstock, damit die Kraft Gottes in ihm wirkt. Gott bleibt trotzdem souverän, in Klammern gesagt. Ich habe schon erlebt, dass Menschen zum Glauben kommen und Gott hat sogar Nichtchristen dazu benutzt. Tja, kommt auch vor. Erstens. Zweitens, ein geistlicher Vater ist ein Vorbild. Und das haben wir auch hier im Wort in den Versen 14, 16 und 17. Übrigens, worüber ich eben gesprochen habe, ein geistlicher Vater ist in Christus, noch ein Nachklapp. Vers 15, ja, da sagt er ja, denn ich habe euch gezeugt in Christus, ja, in Christus. Und jetzt sagt Paulus, ich ermahne euch als meine geliebten Kinder, werdet meine Nachahmer. Timotheus wird euch an meine Wege in Christus erinnern. Timotheus war ja das geistliche Kind des Paulus Und Timotheus war in Korinth auch und er sollte sie an die Wege des Paulus erinnern, so wie er gelebt hat mit Christus und auch an seine Weisungen, an das, was er gelehrt hat. Also der Kernausdruck hier in diesem Vers ist, seid meine Nachahmer. Und es ist klar, Paulus geht es nicht um seine Person. Der will keinen Fanclub Paulus aufbauen. Der will keinen Personenkult. Es geht ihm nicht um sich selbst. Und das hatten wir ja auch schon im Korintherbrief gehört. Ich zitiere das nochmal, Kapitel 1, wo Paulus selber sagt in Vers 12 bis 13. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Nein, natürlich nicht. Warum kann Paulus ein Vorbild sein? Warum kann er sagen, ahmt mich nach? Die Antwort dazu findet ihr im selben Brief, im 11. Kapitel, im 1. Vers. Da sagt er, seid meine Nachahmer, sagt das nochmal, ja, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Paulus hängt an Christus und hinge er nicht an ihm, wehe ihm, er würde verkündigen, seid meine Nachahmer. Er hängt an Christus. Und er sagt, ich bin Nachahmer des Christus. Ich drücke es mal so aus. Der Geist Christi, das Wesen Christi, strahlt durch Paulus aus. Die Kraft und die Weisheit Gottes kommt durch Paulus zum Ausdruck. Er ist Nachahmer Christi und wenn wir dann Nachahmer des Paulus sind, dann sind wir auch Nachahmer Christi. Wie gesagt, er würde sich hüten zu schreiben, seid meine Nachahmer, wenn er nicht Nachahmer des Christus wäre. Ein Vorbild, drittens, ein Begleiter. Erster Thessalonicher 2,8, ich weiß nicht, ob ihr den Vers kennt, da sagt Paulus, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Nochmal. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Was hat Paulus gemacht? Also als er diesen Brief geschrieben hat an die Korinther, da war er in Ephesus. Aber er war bei seiner ersten Missionsreise schon 1,5 Jahre in Korinth. Da hatte er reichlich Gelegenheit, die Korinther kennenzulernen und die Korinther hatten reichlich Gelegenheit, ihn kennenzulernen und sein Leben in Christus zu sehen und zu hören, was er lehrt. Aber er hat nicht nur verkündigt, er hat nicht nur gelehrt, er hat nicht nur unterwiesen, er hat nicht nur geistlichen Rat gegeben, er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Er war Begleiter, er war Helfer, er war Erzieher, er war Unterstützer, er war Tröster. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich bin 47 Jahre alt. Schön, dass du lachst. Schön, dass du lachst. 47 Jahre bin ich mit Christus unterwegs. Davor die Jahre hat Gott auch benutzt, aber ja, ich möchte sie nicht wieder haben. Diese 47 Jahre hat mich mein geistlicher Vater mein menschlicher geistlicher Vater, begleitet. Vielleicht hatte ich auch mehr als einen geistlichen Vater, aber der Hauptvater, der hat mich begleitet und er begleitet mich noch heute. Wir treffen uns regelmäßig in der Mensa zum Beispiel und reden über Gott und die Welt, über Fußball, über was weiß ich. Aber immer ist da die Frage, wie geht es dir mit Jesus? Wie geht es dir mit Gott? Wo stehst du gerade im Glauben? Was liest du gerade in der Bibel? Was sagt dir Gott gerade? Wo arbeitet Gott gerade an dir? Das fragt er. Der will das wissen. Warum will er das wissen? Weil er möchte, dass Christus in mir Gestalt annimmt. Und ihr wisst, wenn die Kinder größer werden, dann kümmern sich die Kinder auch um die Eltern, oder? Und so ist das auch mit uns, mit meinem geistlichen Vater und mir. Da ist eine Wechselseitigkeit. Wir fragen uns gegenseitig, wo ist denn, was macht denn Gott gerade in deinem Leben? Ist das nicht herrlich? Können wir das nicht in der Gemeinde auch tun? Wir haben hier Gottesdienst, wir haben Lieder, wir haben Gebete, wir haben die Predigt, egal ob sie gut ist oder schlecht oder ob er sie gut findet oder schlecht, ist völlig egal. Wir können miteinander darüber reden, wir können darüber ins Gespräch kommen. Das ist doch so eine Gelegenheit. Nutzt die Gemeinschaft dafür. So eine Chance. Okay. Muss zum Ende kommen. Überlegt mal kurz, wer eure geistlichen Väter sind. Habt ihr welche? Jeder von euch hat einen geistlichen Vater. Jeder. Oder sogar mehrere. Vielleicht ist das der Fernsehprediger, den ihr nicht persönlich kennt. Vielleicht ist das ein Buchautor. Ja, im seltenen Falle ist es auch Christus selbst, weil er Menschen begegnet, weil er lebt, er begegnet Menschen direkt. Ich würde aber mal schätzen, dass die meisten von uns geistliche Väter haben, zu denen sie auch persönlichen Kontakt hatten. Wo sind sie, eure geistlichen Väter? Kennt ihr sie noch? Habt ihr noch Kontakt zu ihnen? Ist das noch möglich? Oder sind sie schon gestorben oder leben sie in Australien? Aber selbst heute ist das kein Hindernis. Wer sind eure geistlichen Väter und kümmern sie sich um euch? Und seid ihr vielleicht geistliche Väter? Liebe Freunde, geistliche Vaterschaft ist keine Geschlechtsbezeichnung. Auch Frauen können geistliche Väter sein. Seid ihr geistliche Väter? Vielleicht? Wo sind eure geistlichen Kinder? Habt ihr noch Kontakt? Ja, ein Begleiter ist ein geistlicher Vater. Ui. Einer zurück. Und er ist ein Beter. Und damit bin ich bei dem wichtigsten Punkt. Er ist ein Beter. Ich zitiere die Lesung von Thomas oder einen Teil davon. Und da heißt es am Anfang: Deshalb beuge ich meine Knie, so heißt es bei mir in der Schlachter 2000, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb flehe ich zu Gott. Deshalb kniee ich vor Gott. Deshalb bitte ich inständig zu Gott. Wieso? Wofür? Von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden den Namen hält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Das ist sein Gebet. Er will, dass die Korinther, hier sind es die Epheser, Gestalt in Christus annehmen, dass Christus in ihnen Wohnung nimmt und nicht nur eine Besenkammer kriegt. Dass Christus in ihnen Wohnung nimmt. Dass der innere Mensch wächst. Dass Christus in uns wächst. Wir haben ja alle, die wir zu Christus gehören, durch den Glauben, Christus im Herzen. Wir haben ja seine Liebe im Herzen. Aber Gott möchte, Paulus möchte, dass das Gestalt annimmt in uns. Dass Gott euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Das ist sein Gebet, das sollte unser Gebet sein für uns alle und für unsere geistlichen Kinder. Jetzt kommt eine provokative Frage. Oh, noch nicht. Ich habe noch eine Darstellung gemacht. Ist eigentlich im Grunde genommen das, was ich gerade gesagt habe. Nur damit noch mal klar wird, wer lässt den inneren Menschen wachsen? Gott allein. Gott allein. Er gibt. Dadurch wächst der innere Mensch. Und was passiert dann? Das steht jetzt nicht im Bibelvers hier drin, in dem Bibeltext. Dann wirkt sich das aus auf unseren Wandel. Wandel ist ein alter Begriff, den wir in der Bibel finden. Ich sage es mal so, es wirkt sich aus auf unser Verhalten, auf unser Tun, auf unser Reden, auf unser Denken. Es wirkt sich aus auf unsere Beziehungen, wie wir sie leben. Es wirkt sich aus auf unser Reden. Es wirkt sich aus auf die Entscheidungen, die wir treffen und die Prioritäten, die wir setzen. Frucht des Geistes. Besonders auch in Beziehungen zum Ausdruck kommt Demut, Liebe, Sanftmut, Milde, Selbstbeherrschung. Und so weiter. Ja, es kommt im Wandel zum Ausdruck, weil Gott es ist, der den inneren Menschen wachsen lässt. Er ist es. Und das geht nach außen. Ja. Jetzt aber mal was, vielleicht was Provozierendes, was sich unter Umständen ganz anders anhört als das, was ich gerade gesagt habe. Wer ist dafür verantwortlich, dass Christus Gestalt in mir annimmt?
Ich.
Du bist es, ja. Du bist verantwortlich. Ich bin verantwortlich. Gott ist souverän. Der ist für nichts verantwortlich. Den muss niemand zur Rechenschaft ziehen. Den kann niemand zur Rechenschaft ziehen. Der ist niemandem Antwort schuldig für sein Tun. Er ist ganz souverän. Ich bin verantwortlich. Und was tue ich? Verzeiht mir ein so weltliches Beispiel. Mir fiel jetzt kein besseres ein. Wenn einer ins Spielcasino geht, ich hoffe, ihr macht das nicht. Wenn einer ins Spielcasino geht und er hat Geld, vielleicht hat er es geliehen von der Bank, ist ja egal, Was macht der? Der behält es für sich, ne? Kann er nichts gewinnen. Kann auch nichts verlieren, aber da sprengt das Beispiel. Kann er nichts gewinnen. Er setzt es auf die Karte, die, ja, von der er glaubt, dass sie den Gewinn bringt. Er setzt es ein. Und deshalb sagt die Schrift im Psalm 40,5 zum Beispiel, wohl dem, der sein Vertrauen, seine Zuversicht, seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Gott schenkt Vertrauen, Gott schenkt Glauben, Gott schenkt Zuversicht. Setz sie auf ihn. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der sich sagt, der Geist, wie nehme ich Gestalt in Christus an? Ich kann's nicht. Ich vertraue mit allem, was ich habe, Entschuldigung. Ich vertraue mit allem, was ich habe, Jesus, Gott, der meinen inneren Menschen poliert, der meinen inneren Menschen aufbaut, der mich scheinen lässt, der dazu beiträgt, dass ich ein Licht sein darf. Es ist Gott, es ist Christus in mir. Darauf setze ich meine ganze Hoffnung. Ich setze null Hoffnung auf mich. Ich setze 1000% Hoffnung und ich solle es. Manchmal setze ich Hoffnung auf mich und merke es gar nicht. Gott sei Dank, manchmal zeigt es Gott mir, dass ich Hoffnung auf mich setze. Nein, ich soll meine Hoffnung auf ihn setzen. Das ist meine Verantwortung. Ja. Ich könnte jetzt Amen sagen. Ja, gut. Das ist relativ abstrakt, ne? Wie macht man das? Wie setzt man seine Hoffnung auf Jesus? Wie tut man das? Das ist, meine setzt deine Hoffnung auf Jesus, ist einfach gesagt. Danke. Setzt deine Hoffnung auf Jesus, ist einfach gesagt. Oder hier drum, ne? Ja. Ui. Hey, passt nicht. Setz deine Hoffnung auf Jesus, ist einfach gesagt und es ist auch einfach. Aber dahinter steckt viel komplexe Theologie. Aus dieser Komplexität ein winziger Ausschnitt. Das, was ihr da seht, in dieser Blase, das können wir tun, damit stattet uns Gott aus. Glauben, Gottes Wort aufnehmen, beten, Buße tun, üben. Das ist keine Reihenfolge. Das ist auch kein Kochrezept, liebe Freunde. Ich bitte euch, nehmt das nicht als Kochrezept. Das ist keine Methodik in 5 Schritten. Bitte nehmt das nicht als Methodik. Das ist eine Geisteshaltung, die Gott schenkt. Und diese 5 Punkte, da könnten jetzt noch viel mehr drinstehen, ja? Und diese 5 Punkte, die sind in Wechselwirkung zueinander. Weil ich glaube, nehme ich Gottes Wort auf. Weil ich Gottes Wort aufnehme, wird mein Glaube gestärkt. Weil ich bete, wird mein Glaube gestärkt. Weil ich Gottes Wort aufnehme, bete ich. Weil ich Gottes Wort aufnehme, erkenne ich meine Sünde und tue Buße und kehre um und ändere Verhalten. Weil ich bete, glaube ich und lese ich. Merkt ihr, das ist alles eins. Und da steht auch noch das kleine Wörtchen üben. Ich übe nicht, ich hoffe, ich habe das eben klar gemacht, ich übe nicht in der Hoffnung auf meine Selbstdisziplin. Dann wäre ich verkauft und verratzt. Ich übe, weil ich die Hoffnung und den Glauben habe, dass Christus in mir wirkt, was ihm gefällt. Deshalb übe ich. Können üben. Können zum Beispiel Liebe üben. Das kann man üben. Ich kann zu jemandem gehen in der Gemeinde oder überhaupt unter meinen Kontakten, Freunden und so weiter oder zu einer Person, der eine ganz andere Chemie hat als ich, wo die Chemie nicht stimmt, wo wir nicht eine Wellenlänge haben. Mit dem würde ich nie in Urlaub fahren. Ich kann Liebe üben. Ich kann hingehen und mich für ihn interessieren. Ich kann hingehen und ihn fragen, was ihn beschäftigt. Ich kann hingehen und ihn fragen, wie ist dein Leben, wie geht es dir? Ich kann ihm praktisch helfen, vielleicht. Ich kann ihn vielleicht trösten. Ich darf eben und kann ihm mal ein ehrlich gemeintes Kompliment mitteilen. Ich kann Liebe üben. All das. Und ich tue all das nur, weil ich meine Zuversicht auf Christus setze und auf niemanden anderen. Amen.